Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der größte Warnstreik seit Jahren hat heute die Lufthansa lahmgelegt. Tausende Mitarbeiter des Bodenpersonals waren im Ausstand. Nahezu alle Flüge innerhalb Deutschlands und Europas mussten abgesagt werden. Chaos blieb aber aus, weil sich die Passagiere vorab informiert hatten. Die Lufthansa sprach allerdings von Kosten in Millionenhöhe und einem großen Imageschaden. Mit der Protestaktion will die Gewerkschaft Verdi mehr Geld und Jobgarantien für die Beschäftigten durchsetzen.
Stillstehende Lufthansa-Maschinen und fast menschenleere Abflughallen. Wie hier in Frankfurt sieht es heute auch an den Flughäfen in München und in Hamburg aus. Das Bodenpersonal der Lufthansa legt die Arbeit nieder und kämpft für mehr Geld und für Jobgarantien. Die Gewerkschaft Verdi will mit dem ganztägigen Warnstreik der Lufthansa ein besseres Angebot abringen.
Vor allen Dingen erwarten wir ganz klare Aussagen, wie denn das Thema Beschäftigungssicherung geregelt werden soll. Wir fordern eine Beschäftigungssicherung bis 2020. Und da sind wir der Auffassung, muss Lufthansa jetzt auch noch mal klar sagen, sind Sie bereit, das mitzumachen? Weil da hängen Menschen dran, die haben Angst um ihren Arbeitsplatz.
Viele Lufthanseaten fürchten, in Niedriglohnunternehmen ausgegliedert zu werden. Verdi will das verhindern und verlangt Jobgarantien für rund 33.000 Beschäftigte der größten deutschen Fluggesellschaft. Doch das passt nicht zum Sparprogramm der Lufthansa, die hierzulande 2.500 Stellen abbauen will. Wegen des harten internationalen Wettbewerbs sieht die Unternehmensleitung massiven Spardruck. Der Streik komme da zur Unzeit.
Es ist völlig unverhältnismäßig. Das hat auch gar nichts mehr mit Warnstreik zu tun. Bei uns ist ein 24-Stunden-Streik ein Vollstreik. Wir haben 150.000 Passagiere, die wir nicht befördern können. Wir haben einen nachhaltigen, auch Imageschaden.
Von über 1.700 planmäßigen Flügen konnte Lufthansa heute nur rund 30 durchführen. Chaos blieb aber aus, weil die meisten Passagiere schon im Voraus umgebucht oder storniert hatten. Wer auf kürzeren Strecken unterwegs war, konnte mit dem Flugticket die Bahn nutzen.
Im Friseurhandwerk wird künftig ein bundeseinheitlicher Mindestlohn gelten. Die Tarifparteien haben sich darauf geeinigt, dass die Beschäftigten von 2015 an mindestens 8,50 Euro in der Stunde verdienen. Derzeit ist in Ostdeutschland ein Stundenlohn von 3 Euro keine Seltenheit. Die Vereinbarung gilt zunächst nur für Gewerkschaftsmitglieder, die in Betrieben der Friseurinnung beschäftigt sind. Die Selbstanzeige von Bayern-Präsident Hoeneß wegen Steuerhinterziehung beschäftigt zunehmend auch die Politik. Bundeskanzlerin Merkel distanzierte sich von dem Fußballmanager. Viele Menschen seien von Hoeneß enttäuscht. Dazu gehöre auch die Kanzlerin, erklärte Merkels Sprecher Seibert in Berlin. Die Opposition sieht sich durch den Fall in ihrer Position im Kampf gegen Steuerhinterziehung bestätigt. SPD und Grüne hatten das Steuerabkommen mit der Schweiz durch ein Veto im Bundesrat verhindert.
In Bayern war Uli Hoeneß heute kein Thema, so die Beschlusslage. Von Horst Seehofer jedenfalls.
Heute mal gar nichts.
Nichts, auch von Hoeneß Club. Fragen bitte nur zum Fußball, zur Champions League. Andernfalls.
Es hat auch die UEFA angekündigt, dass im Falle, dass versucht wird, über anderen Weg auf dieses Thema zuzugehen, wir möglicherweise die Pressekonferenz sogar abbrechen würden.
Die Debatte im politischen Berlin lief indes auch ohne die Bayern heiß. Über ihren Sprecher ließ die Kanzlerin mitteilen, sie sei enttäuscht von Uli Hoeneß. Die FDP wiederum ist enttäuscht von SPD und Grünen, denn die hätten schließlich das Steuerabkommen mit der Schweiz blockiert.
Herr Hoeneß würde wahrscheinlich nach dem Schweizer Abkommen höhere Steuern nachzahlen müssen, als er jetzt nachzahlen muss. Denn das Schweizer Abkommen sah für die Vergangenheit vor, dass nicht nur die Kapitalerträge besteuert werden müssen, sondern das gesamte Konto. Jetzt geht es nur um Kapitalerträge.
SPD und Grüne sehen sich allerdings im Nachhinein bestätigt. Denn mit dem Abkommen wären Steuerpflichtige nur pauschal zur Kasse gebeten worden, anonym und straffrei.
Steuerhinterziehung ist nicht nur eine Straftat, es ist auch eine Verletzung der Solidarität innerhalb dieser Gesellschaft.
Es ist ja bereits ein Thema. Man merkt ja an den Angriffen auf uns, dass offensichtlich manche ein Problem damit haben, dass es Gerechtigkeit gibt im Steuersystem und dass diejenigen, denen es besser geht, einen größeren Anteil leisten müssen.
Die Opposition sieht das Thema schon auf der nächsten Ebene angekommen. Es gehe ganz allgemein um Steuergerechtigkeit in Deutschland. Egal wie der Fall Hoeneß juristisch ausgeht, politisch hat sich die Debatte längst verselbstständigt. Das Thema Steuern ist auf dem besten Weg, zum Wahlkampfschlager zu werden.
Auf tagesschau.de finden Sie ein Interview mit einem Steuerfahnder über die Möglichkeiten und die Schwierigkeiten, potenziellen Steuerhinterziehern auf die Spur zu kommen. Bundesarbeitsministerin von der Leyen wird jetzt mit Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert. Unionsabgeordnete halten ihr Vertrauensmissbrauch und taktisches Agieren vor. Von der Leyen hatte vergangene Woche im Bundestag gemeinsam mit ihren Fraktionskollegen gegen eine gesetzliche Frauenquote für Aufsichtsräte gestimmt. Auf ihren Druck hin will die CDU aber eine Quote ab dem Jahr 2020 ins Wahlprogramm schreiben.
Die Bundeskanzlerin mag es gar nicht, wenn man ihr bei einem schwierigen Thema in den Rücken fällt. Dass mit Ursula von der Leyen und Angela Merkel die beiden mächtigsten Frauen in der Union bei der Frauenquote nicht an einem Strang ziehen, wurde letzte Woche auch im Bundestag deutlich. Zurück bleibt eine beschädigte Familienministerin und eine verärgerte Bundestagsfraktion. Erika Steinbach äußerte beim Kurznachrichtendienst Twitter, Rücktritt ist fällig, von der Leyen bringt Union gegen sich auf. Jüngere Frauen in der Fraktion sehen die Rücktrittsforderung an die Arbeitsministerin eher gelassen.
Ich bin jetzt sehr froh, dass die Erika Steinbach auch dank einiger Kollegen von uns auf Twitter zu finden ist. Und vielleicht geht da manchmal ein bisschen schneller der Daumen durch, als es beabsichtigt ist.
Keine einfache Situation für den Regierungssprecher. Gefragt nach dem Vertrauensverhältnis der Kanzlerin zur eigenen Arbeitsministerin, fällt der Kommentar eher knapp aus.
Ja, das Vertrauen ist ungebrochen.
Der Bruder des Unionsfraktionsvorsitzenden hätte das alles verhindern können. Doch Siegfried Kauder ließ den Oppositionsantrag im Rechtsausschuss nicht versanden, sondern setzte ihn auf die Tagesordnung.
Als Ausschussvorsitzender des Rechtsausschusses bin ich neutral, dabei bleibe ich auch. Das müssen andere merken, dass da was schräg läuft, ist nicht meine Aufgabe.
Ein einfacher Antrag auf Vertagung hätte gereicht und die Frauenquote wäre im Bundestag nicht zur Abstimmung gekommen.
Für die Führung der Unionsfraktion ist der Streit um die Frauenquote kein Ruhmesblatt. Nicht zum ersten Mal bröckelt die Disziplin in der größten Regierungsfraktion, weil Abgeordnete nicht auf Dauer gegen ihre Grundüberzeugung stimmen wollen. Für Ursula von der Leyen besteht wegen der Rücktrittsforderung aus den hinteren Reihen kein Anlass zur Sorge. Doch offene Rechnungen dieser Art werden bei der Union meist auf dem nächsten Parteitag beglichen.
Oskar Lafontaine wird nicht in die Bundespolitik zurückkehren. Der frühere Parteichef der Linken erklärte in Saarbrücken, er werde sich bei der Bundestagswahl im September nicht um ein Mandat bewerben. Als Hauptgrund gab Lafontaine an, er sehe keine Realisierungschancen für ein Konzept zur Neuordnung der europäischen Finanzmärkte. Eine Woche nach dem Anschlag auf den Boston-Marathon scheinen die Ermittlungen voranzukommen. Erstmals wurde jetzt der Überlebende der beiden Tatverdächtigen befragt und Anklage erhoben. Ihm droht die Todesstrafe. Wegen seiner schweren Verletzungen konnte der 19-Jährige nur schriftlich antworten. Es geht um das Motiv, aber auch um mögliche Hintermänner für den Anschlag, bei dem am Montag 3 Menschen getötet und mehr als 170 verletzt wurden.
Ein bewegender Abschied. Genau eine Woche nach dem Bombenanschlag wird das erste Opfer beigesetzt. Die Menschen warten in Schlangen, um der 29-jährigen Crystal Campbell die letzte Ehre zu erweisen. Inzwischen antwortet der schwerverletzte Verdächtige schriftlich auf die Fragen der Ermittler. Die wollen wissen, ob noch unentdeckte Sprengsätze versteckt sind und ob die Brüder Hintermänner hatten. Soeben wurde gegen ihn Anklage wegen des Gebrauchs von Massenvernichtungswaffen erhoben. Vor allem konservative Republikaner richten heftige Vorwürfe gegen das FBI und damit indirekt auch gegen Präsident Obama. Der ältere Bruder hat über radikale Dinge gesprochen, verdächtige Orte besucht. Wir konnten ihn nicht kriegen. Es sind solche Leute, die man nicht aus den Augen lassen darf. Das war der Fehler. Entweder sind unsere Gesetze zu lasch oder das FBI hat versagt. Hatte Tamerlan Tsarnaev persönlich Kontakt zu radikalen Islamisten? Er hatte dieses Video mit Hassbotschaften eines Emirs namens Dolgatov auf seiner Webseite verlinkt. Beide hielten sich Anfang 2012 zeitgleich in der Hauptstadt Dagestans auf. Dort war Dolgatov mit 5 weiteren islamistischen Kämpfern Ende 2012 von russischen Einsatzkräften erschossen worden.
Danach soll sich der ältere Bruder und vermeintliche Kopf des Attentats von Boston noch weiter radikalisiert haben. Hätte das FBI ihn engmaschiger beobachten müssen, statt die Familie nur einmalig zu überprüfen. Dies sind nicht nur für die Ermittler brisante Fragen. Längst gerät auch der Präsident in die politische Schusslinie.
Serbien und das Kosovo wollen nun offiziell ihr angespanntes Verhältnis normalisieren. Ungeachtet von Protesten der serbischen Minderheit in Mitrovica stimmte das Parlament in Belgrad für ein Abkommen über eine friedliche Nachbarschaft. Brüssel hatte dies vermittelt und will beiden Ländern nun den Weg in die EU ebnen. Vor 5 Jahren hatte sich das Kosovo für unabhängig erklärt, gegen den Willen Serbiens. Das Abkommen gewährt der serbischen Minderheit im Norden Autonomie. Im Gegenzug sollen die dort lebenden Serben die Regierung in Pristina anerkennen.
Kein Zeichen des Triumphs, nicht mal eins der Zufriedenheit. Zwar hat die EU-Außenbeauftragte Ashton es schließlich nach mehreren Anläufen geschafft, zwischen Serbien und dem Kosovo eine Grundsatzvereinbarung zu vermitteln, aber was die wert ist, dahinter gibt es viele Fragezeichen. Nur die EU-Kommission sieht darin schon Anlass, Europas Türen weit zu öffnen. Heute Morgen hat die Europäische Kommission eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten gerichtet, die Beitrittsverhandlungen mit Serbien zu eröffnen. Und ebenso solle jetzt mit dem Kosovo über eine Assoziierung verhandelt werden. Aber jene, um die es geht, wollen offenbar nicht mitspielen. Serbische Bürger im Norden Kosovos protestierten heute zu Tausenden gegen die Vereinbarung, die ihnen zwar weitreichende Autonomie zusichert, ihnen aber auch abverlangt, die Zugehörigkeit zum Kosovo anzuerkennen. Bei aller Hoffnung gibt es denn auch Skepsis.
Wir sind der Überzeugung, dass das eine wirklich historische Zäsur, ein historischer Einschnitt werden kann. Das hängt aber natürlich auch von der konkreten Umsetzung ab.
Nicht zum ersten Mal winkt die EU mit der Mitgliedschaft als Belohnung für ein vorerst noch sehr begrenztes Wohlverhalten. Von der Anerkennung des Kosovo durch Serbien ist ja ebenso wenig die Rede wie davon, dass EU-Mitglieder mindestens den Willen zu guter Nachbarschaft mitbringen sollten. Aber in der von so viel Hass geprägten Geschichte des Balkan ist diese erste dünne Vereinbarung ganz offensichtlich ein Hoffnungspflänzchen, das niemand zertrampeln will.
In Griechenland steht einer der einflussreichsten Politiker der vergangenen Jahre vor Gericht. Der ehemalige Verteidigungsminister Tsochatsopoulos ist unter anderem wegen Geldwäsche angeklagt. Er soll mehrere Millionen Euro Bestechungsgelder angenommen haben für den Kauf von U-Booten aus Deutschland und von russischen Abwehrraketen. Im März wurde er bereits wegen Steuerhinterziehung zu 8 Jahren Haft verurteilt. Jetzt drohen ihm weitere 20 Jahre im Gefängnis.
Der wiedergewählte italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano hat die Parlamentarier seines Landes zu tiefgreifenden Reformen aufgerufen. In Rom kritisierte er bei der Vereidigung zu seiner zweiten Amtszeit scharf den Egoismus und das Taktieren der Parteien. Italien ist seit den Parlamentswahlen im Februar ohne Regierung, weil keine tragfähigen Mehrheiten zustande kommen. Napolitano will ab morgen mit den großen Parteien über eine Regierungsbildung beraten.
Der Pergamonaltar, eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Berliner Museumsinsel, ist von heute an auch in Moskau zu sehen. Das Puschkin-Museum zeigt einen Nachbau des mehr als 2000 Jahre alten antiken Monumentalbaus. Das zweite Leben des Pergamonaltars heißt die Installation des russischen Künstlers Andrei Alexander. Mit Hilfe von Fotos hat er fehlende Teile ergänzt und bislang leere Flächen mit Leben gefüllt.
Der Kontrast könnte nicht reizvoller sein. Ein Gipsabdruck des Pergamonreliefs heute und gegenüber Götter und Giganten mit Gesichtern, Schlangenleibern und Flügeln. Da die Überreste und hier die Rekonstruktion. Was die Zeit dem Pergamonaltar nahm, das fügte er wieder ein. Andrei Alexander. Der russische Pantomime besuchte Pergamon, dann sah er den Fries in Berlin und fing an zu zeichnen. Ich dachte damals, dass ich ein Wunder gefunden habe. Ein Wunder, das nun zu meinem Beruf geworden ist. Denn der Altar ist auch eine Art Pantomime. Er ist in Stein geformte Pantomime. Das will ich restaurieren, dachte ich. Ein gigantisches Puzzle beginnt. Alexander fotografiert sich selbst. Moskauer Tänzer, Sportler, Schauspieler stellen seine Posen nach. Es entstehen tausende Fotos, die er wie Mosaiksteinchen zusammenfügt. Die Details, Köpfe oder Tierleiber entstehen mit Hilfe renommierter Antikenforscher. Nichts wird dem Computer überlassen. Bei der Premiere heute im Moskauer Puschkin-Museum mimte der Restaurator den Bildhauer, der die Steine lebendig macht und Geschichten erzählt vom ewigen Kampf zwischen Gut und Böse.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 23. April.
Der Auslauf eines Tiefs über dem Nordmeer sorgt morgen in der Nordwesthälfte Deutschlands für wechselhaftes Wetter. In den übrigen Landesteilen macht sich schon hoher Luftdruck bemerkbar. Nach Mitternacht werden im Nordwesten die Wolken dichter. Am Tag bringen die Wolken dort im Nordwesten hier unter Regentropfen. In der Südosthälfte Sonne und Wolken. Vor allem von Nordbaden-Württemberg über die Pfalz bis nach Nordbayern scheint die Sonne teilweise länger. Südlich der Donau fallen einzelne Schauer. In der Nacht an der See stürmische Böen, tagsüber dann nur noch an der Ostsee. Im Norden weht der Wind dann mäßig bis frisch, im Süden schwach bis mäßig. In der Nacht 9 Grad in Niederbayern und 3 Grad in den Mittelgebirgen. Am Tag 10 Grad an der Nordsee und 20 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch ist es im Süden sonnig, Richtung Norden ist es mitunter wolkig. Im äußersten Norden etwas Regen. Am Donnerstag im Süden und in der Mitte viel Sonne, im Norden Sonne und Wolken und nur vereinzelt Schauer. Am Freitag teils Sonne, teils Wolken, vor allem in der Nordwesthälfte einzelne Schauer und Gewitter.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen, kein Kommentar, die Reaktionen der Bayern auf die Steueraffäre Hoeneß und gefährlicher Müll. Um die Erde sammelt sich Weltraumschrott. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.